Wenn ich Ihre fröhlichen Gesichter sehe, bin ich beruhigt. Ich hatte schon gefürchtet, Sie neiden den anderen den Urlaub, aber manche von Ihnen, die haben ihn noch vor sich und freuen sich umso mehr darauf. Vielleicht kommt auch das Leuchten in Ihrem Gesicht von dem herrlich geputzten Kirchenraum. Da möchte ich Ihre Augen doch noch drauf lenken. Unsere Familie Ludwig hat den großen Jahresputz gemacht. Und so geht's, wenn Menschen planen und Gott lenkt, dass heute Morgen gerade der schöne Regen niederfiel. Und unsere Ludwigs, die freuen sich an jedem, der kam heute. Unabhängig davon, was wieder an Dreck kam. Wir sind dankbar und wollen das an dieser Stelle auch einmal sagen. Ich habe auch ein wenig anders geplant. Ich hatte so ein Lied heute Morgen ausgesucht. Die helle Sonne leuchtet jetzt dafür. Es gibt ja kein Regenlied im Gesangbuch und kein Loblied. Und dann habe ich gedacht bei der Losung, das passt ja. Wenn wir solch ein Wort haben für diesen Tag, wo Gott Ihnen zuspricht, das ist doch das Leuchten der Sonne. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir und will dich segnen. Mit diesem Wort will ich Sie grüßen und wir wollen miteinander alle vier Verse dieses Liedes singen. Die helle Sonne leuchtet jetzt herfür, 339. Beten. Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen auch über diesem Regen, der niederging, wie du die ganze Natur draußen tränkst in diesen heißen Sommertagen. Und wie viel mehr willst du jetzt jedem Durstigen in unserer Mitte geben? Du weißt, wie viele von uns hier verkümmern, wenn die Sonne im Alltag auf sie herunterbrennt und sie sich einsam und verlassen fühlen und keine Kraft mehr haben, dann gib du uns heute aus deinen Quellen. Du hast eingeladen, wen da dürstet, der komme zu dir und trinke. Gib jedem von uns heute Morgen so, dass unser Leben vielfache Frucht tragen kann, weil du in uns allen dein Werk hast. Wir wollen dich bitten, dass du alle Macht der Finsternis jetzt von uns wegnimmst, in uns Wohnung machst und uns gebrauchst zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm. Wir wollen dir jetzt in der Stille auch all das Persönliche sagen, das uns beschwert und umtreibt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und nun möchte ich Sie bitten, dass Sie in Ihrer Bibel aufschlagen zur Schriftlesung und gleichzeitig zum Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Das kommt im Neuen Testament bei den ausgelegten Bibeln auf Seite 164. Die Posaunen werden dazwischen die Sätze spielen, die Johann Sebastian Bach komponiert hat, zu dem Lied Jesu, meine Freude, in der gleichnamigen Motette. Vermischt mit den einzelnen Bibelworten. Wir wollen sie dann immer vor Beginn dazwischen hören in den verschiedenen Textkompositionen, alle die fünf Fassungen von Johann Sebastian Bach.
Gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus lebendig macht, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es sich angesichts unseres selbstsüchtigen Willens als zu schwach erwies, das hat Gott getan. Er sandte zur Sühne für die Sünde seinen Sohn in der Gestalt von uns sündigen Menschen und vollstreckte an einem menschlichen Leib das Urteil über die Sünde, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird, die wir nicht dem menschlichen Begehren folgen, sondern dem Geist Gottes.
Thank you.
Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unsere selbstsüchtige Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Denn das Trachten des Eigenwillens bedeutet Feindschaft gegen Gott. Denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter und kann es auch nicht. Die aber vom eigenen Willen bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jetzt vom Lied 425, die Verse 1 bis 3.
Könnten wir noch mal den ersten Vers singen, da sind doch manche unsicher. Und dann haben wir die Noten dabei, damit sie fröhlich mitsingen können und dann auf den Text achten. Wir singen noch mal den ersten Vers und dann bis Vers 3. Schwestern und Brüder, das ist das Thema, um das es heute in unserem Gottesdienst gehen soll. Wenn wir hier zusammenkommen, dann bedrückt uns dies wie in unserem eigenen, ganz privaten Leben. So viele Dinge in Unordnung sind. Wir sind also heute nicht zusammengekommen, um das Böse in der Welt anzuklagen und zu schimpfen auf die schlimmen Zustände, die draußen herrschen, und dann darauf hinzuweisen, da sind sie, die Kerle, die muss man packen. Da sind sie, von dem wollen wir reden. Heute Morgen, wir wollen den Geist Gottes bitten, dass er uns aufdeckt, wie es um uns steht. Mir gefällt das immer, wenn ich im Neuen Testament lese, wie Jesus Zeit gehabt hat. Wie hat er sich hinsetzen können und zuhören? Und für jeden war er da. Ob das ganz böse Menschen waren, er hatte Zeit für sie und konnte lange, lange reden. Und ob das sehr selbstsichere, eingebildete, fromme Leute waren, wie die Pharisäer, Jesus hat sie hingesetzt und Zeit für sie gehabt. Ich wollte, dass sie Zeit haben für andere Menschen. Das ist ein großer Dienst und gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die wir haben, dass wir uns um Menschen annehmen. Aber jetzt wollen wir lernen, was Jesus bei diesen Menschen gesprochen hat. Es fällt auf, wenn Sie das durchsehen im Neuen Testament, so wie ich es beurteile, hat Jesus nicht ein einziges Mal über die Tagesthemen sich unterhalten. Das gab's doch damals auch. Wie haben die Leute sich erregt über die immer drehende Steuerschraube, über die Ungerechtigkeit? Oder als der Pilatus seine Spezialeinheit, seine Antiterroreinheit in den Tempel hinaufschickte und oben so Guerillakämpfer im Tempel einfach niedermachen ließ und das Asylrecht nicht geachtet hat? Oder als der Turm von Siloa zusammenstürzte und so viele Menschen ums Leben kamen? Oder als einer aufgeregt zu Jesus kam und sagt, du, mein Bruder, der hat mich betrogen bei der Erbteilung. Haben Sie das mal mitgemacht? Das ist aufregend. Das ist doch ein Thema, über das man reden muss. Und Jesus hat über Tagesthemen nicht gesprochen, oder täusche ich mich? Wir finden im Neuen Testament keinen Anhalt, dass Jesus in diese wichtigen Themen sich eingemischt hätte. Was wird aus dem römischen Imperium? Welche Politik betreibt der Pilatus? Kein Wort. Wäre doch interessant gewesen. Aber Jesus hat sehr zielsicher bei allen Menschen recht bald ein Thema angeschnitten. Interessanterweise hat kaum jemand Jesus daraufhin angesprochen. Und so ist das bis heute geblieben. Das spricht keiner von sich aus an, nämlich die Not mit der Sünde. Da hat doch auch ein Pilatus gesagt, das will ich nicht. Er hat ja sich nicht drauf ansprechen lassen und Jesus konnte nichts bei ihm tun. Und die Pharisäer waren ja auch so stolz und sagten, mich geht das nichts an. Aber dann hat Jesus umso mehr sich Zeit genommen für die, die das umtrieb. Und ich will Ihnen diesen Tipp geben für Ihre persönlichen Gespräche, die Sie führen. Suchen Sie Menschen, die innerlich zerbrochen sind über ihren Versäumnissen. Man kann jahrelang dahin leben und sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin ein guter Mensch. Und dann plötzlich bricht eins ums andere zusammen. Oft ist das ja erst, wenn auch äußerlich sichtbar, unser Leben ruiniert ist, unsere Pläne sich nicht verwirklichen lassen. Darf ich Ihnen mal etwas sagen, was wir nur aus dem Neuen Testament kennenlernen können? Unter der äußeren, so sicheren Oberfläche, die die Menschen nach außen hin darstellen, lebt in dem modernen Menschen heute ein brodelndes Meer in seiner Seele. Er findet gar nicht mehr zur Stabilität zurück. Die Angst, die Unsicherheit, das Zurückziehen von Menschen, das kommt ja bloß davon her, weil man weiß, ich habe so viel falsch gemacht. Wahrscheinlich kann es der Mensch von heute gar nicht ordnen und sagen, dass das Schuld vor Gott sei und das Wort Sünde kennt er auch nur in einem ganz verzerrten Sinn. Aber die Sache, die spürt er ganz genau. Und es fehlt heute so an Christen, die hingehen und über dieses Thema reden. Denn das zieht sich durch den ganzen Römerbrief hin. Und darum möchte ich davon predigen und es wir wieder selber lernen und dann weitersagen können. Paulus ging nach Rom hinein, das war ja sein Empfehlungsschreiben, und sagt, ich schäme mich nicht, ich geniere mich nicht, immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen, denn da liegen die wirklichen Nöte der Menschen. Dabei war der Römer damals ein stolzer Mann in seinem unangetasteten Weltreich. Das war ja die höchste Entfaltung der römischen Staatsmacht, genau in diesen Jahren vor der Herrschaft Neros oder in der Herrschaft Neros. Und doch, Mensch hat, wenn ihm irgendetwas gefehlt hat an seinen Lebensgefühlen, dann hat er sich in die Welt der Religionen hineingetaucht und hat das in sich aufgenommen, in diesen Religionsmischereien, die damals kamen, Isis und Osiris-Kult, dann hat er versucht, sich mit den Elementen der Welt zu zerschmelzen. Das war wie heute die Yoga-Kultur. Ich lebe mit dem Universum. Und der Paulus sagt, und Sünder sind's. Und jeder weiß es und wir sprechen jeden auf die Not an, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Das sind Ausflüchte, die Fragen des Menschen nicht beantworten. Und darum gibt es keinen Frieden und keine Erlösung. Auch was heute an modernen Religionen und Philosophien unter uns gerade umlaufen sollte. Sie können die Grundfrage nicht lösen. Nicht bloß, dass ich anderen Menschen schuldig bleibe, sondern dass ich mit meinem ganzen Leben vor Gott als ein Gescheiterter stehe. Das ist die Grundfrage. Manche von Ihnen werden noch im Lauf dieses Jahres vor dem Thron Gottes stehen in seinem Gericht, manche ein paar Jahre später. Das ist die Grundfrage, wie kann ich mit meinem Leben vor Gott bestehen, mit meiner Schuld. Und dann will ich Ihnen drei Antworten sagen aus diesem so wichtigen Kapitel 8 des Römerbriefs. Hätte ja fast Lust gehabt, von Ihnen zu verlangen, dass Sie bis zum nächsten Sonntag die 11 Verse auswendig lernen müssen. Aber es sind so viele verschiedene Textversionen da, dass man es gar nicht mehr miteinander sprechen kann. Das ist schade. Das muss man auswendig können. Das Erste, die heimlichen Anklagen können uns nicht mehr treffen. Ich muss noch einmal darauf zu sprechen kommen, wie das ist mit den heimlichen Anklagen. Es gibt ja manche, die sagen, die Christen, die tun ja dauernd dieses Thema erst den Leuten auf die Seele binden. Ich kenne manche, die sagen, ich erlaube es nicht, dass meine Kinder mit dem Christentum in Berührung kommen, weil sonst werden sie auch in ihrer Seele geschädigt. Mir sagt neulich ein Religionslehrer von Stuttgart, ihm sei untersagt worden von amtlicher Stelle, den Kindern etwas vom Gericht Gottes zu sagen, weil das die Kinder unnötig ängstige. Also eine Frage, reden wir das den Leuten nur ein? Ich glaube nicht. Wenn sie Heiden einmal kennenlernen sollen, die irgendwo fern leben, werden sie wissen, Der Geist Gottes deckt einem Menschen sehr wohl auf und Gott redet. Und die Versäumnisse, die einen anklagen, sind ja oft auch die Ursache bei so vielen Menschen, die am Leben verzweifeln und sich das Leben nehmen, weil sie sagen, ich habe alles falsch gemacht. Die Verzweiflung geht ja ganz tief, aber Paulus spricht jetzt von den Christen in diesem Abschnitt. Das sind ja die Leute, die ihre Sünde viel besser erkennen. Und ich wollte, dass sie nicht mehr groß reden über die Sünden der anderen, sondern über ihre Schuld, über ihre Versäumnisse. Und wir haben das im letzten Kapitel 7 so erschütternd gehört, diesen Schrei des Paulus. Ich wollte ja so gerne Gott dienen, ich kann es nicht mit meinem ganzen Wesen, ich hänge an meiner alten Sache. Und darum sind Christen oft sehr traurige Leute, dass sie sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend grämen und darunter leiden, weil sie immer wieder den Finger spüren, der auf sie weist, du bist schuld. Du hast alles falsch gemacht. Und dann können sie nachts nicht schlafen. Ich sage es noch einmal, das ist gut, dass das so ist. Und wir wollen nicht zu denen gehören, die sagen, das sind nur Schuldgefühle. Das sind nicht Gefühle. Das sind handfeste Sachen, die uns anklagen. Dinge, die nie bewältigt werden können von uns. Aber wie kriege ich dann wieder Ruhe? Wie kriege ich dann wieder Frieden? Nun ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Da wird davon gesprochen, dass ich mich in Jesus Christus hineinbegeben kann. Wir hatten schon vor einigen Monaten einmal in einer Predigt ausführlich davon gesprochen, dass diese räumliche Aussage, dass ich in Jesus hinein kann, wie in ein Auto. Und dann bewegt sich das fort und ich sitze drin und winke schön und alles ist geschafft. Wie heute Nacht, als das Gewitter runterging oder vorhin. Wir saßen in der Kirche drin, da kann es draußen donnern und blitzen. Ich bin drin im schützenden Raum. Das müssen Sie wissen, dass der Glaube das vorhält. Wenn die Anklagen des beunruhigten Gewissens kommen bei uns Christen, dass wir nicht sagen, ach, das war nicht so schlimm und wahrscheinlich muss ich mich doch entschuldigen damals, dass das so dumm lief. Nein, ich will die Anklage in der ganzen Schärfe stehen lassen, aber ich will in Christus sein, mit allem, was ich bin, ihm mich anbefehlen. Wir reden davon in unserer Glaubenssprache, dass Christus in mir wohnen will. Das ist richtig. Das ist ja wahr, er klopft an, steht vor der Tür, will einkehren, Wohnung in mir machen. Diese Aussagen des Neuen Testaments, die stoßen alle an eine Grenze unseres Verstehens. Und wir können es mit unseren knappen menschlichen Begriffen nur immer wieder in solchen einfachen Bildern sagen, weil unsere Verständnisse von Raum und Zeit kaum das ausdrücken können. Jesus will in mir wohnen und trotzdem darf ich wieder in ihm sein. Er will mich von allen Seiten umgeben. Wenn die Schwermut kommt, ich bin in Christus. Warum bin ich drin? Nicht, weil ich rein bin, sondern weil er für mich gestorben ist, weil er die zu sich ruft, die verlorene Leute sind, weil er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Sie dürfen Frieden haben und nachts ruhig einschlafen, weil die Anklagen schweigen müssen. Nun steht im Griechischen da das Wort Katakrima, das Verdammungsurteil. Das Wort Krima bedeutet eigentlich einen Rechtstitel. Ich muss Ihnen das kurz erklären. Das macht man ja so, wenn eine Schuld dasteht im öffentlichen Leben, dann wird das ins Grundbuch eingetragen. Und wer heute ein Haus kaufen will, der schaut zuerst mal nach, ob das im Grundbuch frei ist oder ob da noch eine Last eingetragen ist. Denn der, wo den Rechtstitel noch drin hat, der kann drüber verfügen. Und nun sagt Paulus, es gibt überhaupt keinen gültigen Rechtstitel mehr. Liebe Schwestern und Brüder, halten Sie das Ihrem beunruhigten Gewissen vor. Und wenn immer wieder kommt, du bist doch der Alte mit den alten dunklen Dingen. Du bist es nicht mehr. Weil Jesus den Rechtstitel gelöscht hat. Und es ist nicht mehr wahr, dass die alten Dinge einbrechen können in unser Leben. Ich darf Vergangenheit vollständig bewältigen, was es auch gewesen ist. Ich denke, dass hier irgendwo unsere Predigt in ein seelsorgerliches Gespräch weitergehen sollte. Und ich versuche das immer wieder ganz kümmerlich. Ist bei Ihnen die Alkoholnot? Sind es Eheprobleme? Ist es Unreinheit? Ist es Ihr Hochmut? Ist es Ihre Empfindsamkeit, wo Sie immer wieder leiden? Sie dürfen sagen, einen Einschnitt macht mein Herr. Ich will unter ihm stehen. Frei von all den alten Sachen. Niemand kann mir da etwas machen. Ich bin frei. Die heimlichen Anklagen treffen nicht mehr. Die heimlichen, von denen niemand etwas weiß, nur wir, weil sie immer wieder kommen und wir nicht mit ihnen fertig werden. Dann das Zweite. Die alten Bindungen fesseln nicht mehr. Die alten Bindungen. Ja, vor 14 Tagen, als wir darüber gepredigt haben, über dieses Kapitel Römer 7, habe ich gesagt, das ist wahr. Christen haben auch schwer an ihrer alten Art zu tragen. Man spricht da unter den Bibelkennern gern vom alten Adam, der sich immer wieder in uns regt. Aber es hat sich ja in unserer evangelischen Kirche leider ein so leichtsinniges Verhalten breit gemacht, dass man sagt, es ist eigentlich gar nicht schlimm, dass der alte Adam sich regt. Und dann ist es Mode geworden, dass in der Gemeinde Gottes alle schlimmen Dinge an der Tagesordnung sein können. Das hat auch der Paulus nicht gemeint. Und das ist gut, dass man in Römer 8 liest, dass der Paulus davon ausgeht, dass die Werke des Fleisches nicht mehr durch uns getan werden. Nun muss ich zuerst erklären, was sind denn die Werke des Fleisches? Sie dürfen nicht denken, dass das Fleisch für den Paulus erst abwärts von der Gürtellinie anfängt. Das hat er nicht gemeint. Deshalb steht in dem neuen Luthertext von der Ich-Sucht, von der Begehrlichkeit. Das kann ja auch in unseren Gedanken sich vollziehen. Das ist gar nicht eine Sache, die nur mit unserer Körperlichkeit zusammenhängt. Das kann in einer ganz frommen Art sich ereignen. Ich kenne viele fromme Leute, die in ihrer Frömmigkeit ganz viel sündigen Hochmut zutage tragen. Das ist genauso fleischliches Wesen. Aber der Paulus sagt nun, dass diese Art des Fleisches und unserer Ich-Sucht überwunden wird. Aber wir spüren doch so, wie diese alte Art unseres Fleisches uns lähmt. Wir haben vor 14 Tagen davon gesprochen, dass man gar nicht sich befreien kann, auch nicht durch Willensanstrengung. Wenn Sie noch so sehr sich bemühen, aus all den alten eingefahrenen Gleisen der Sünde herauszukommen, Sie schaffen es ja nicht. Sie sagen, ich will mich jetzt mühen, Sie kriegen es nicht hin. Wie dann? Paulus spricht vom Geist, vom Heiligen Geist. Es darf heute keiner aus dieser Kirche rausgehen, der nicht fest weiß, ob er Jesu Geist hat. Das hat Jesus angeboten, dass er ihn schenke, dem, der darum bitte. Und ich darf aufblicken und sagen, Herr, dein Geist macht lebendig und macht stark und überwinde die Werke des Fleisches. Dann komme ich heraus aus dieser alten Begehrsucht und der alten Art. Eigentlich hätte ich gemeint, dass der Paulus hier ein paar Beispiele erzählt. Das wäre so schön gewesen, wenn er uns hätte teilnehmen lassen an seiner Missionspredigt. Und wir sind ja heute solche Menschen geworden, wir können diese gefüllten Paulusbriefe nur ganz schwer verstehen. Wir brauchen immer wieder Illustrationen. Und es wäre uns sicher eine Hilfe gewesen, hätte der Paulus uns erzählt, wie das ist, wenn der Geist Gottes in einem Menschen Wohnung macht und wie plötzlich die alte sündige Art überwunden wird. Wenn er uns erzählt und sagt, also früher war das immer schlimm, beim Mittagessen im Haus Philippi beim Kerkermeister. Der Vater hat gedonnert am Tisch und es war Krach zwischen Eltern und Kindern. Es gibt ab und zu noch Krach, aber es hat sich bedeutend gebessert. Es ist ja mit dem Heiligen Geist nicht so, dass er plötzlich uns verändert. Es ist ja ein langsames Heilen und Überwinden unserer alten Art. Wir erzählen würde, wie da Ehen wieder in Ordnung kommen und wie Menschen, die in ganz schlimmen Abhängigkeiten leben, nach und nach durch die Kraft des Geistes Gottes frei werden. Aber Paulus erzählt nicht die Geschichten aus seiner Missionspraxis. Er hätte sicher viel erzählen können. Das ist ja interessant, wie heute. Kaum lässt einer den Heiligen Geist in ihr Leben. Lassen Sie ihn in ihr Leben, wie der ihr Verhalten umändern will. Paulus gebraucht das Beispiel von Jesus und sagt, da könnt ihr es doch am besten sehen. Jesus hat ja den gleichen Leib getragen, den du hast, der ja auch so versuchlich war wie du. Wie ist es Jesus schwer geworden in der Wüste 40 Tage, wie er gehungert hat? Und dann kam der Versucher und sagt, du musst doch essen. Brot braucht jeder. Wie hat denn Jesus die Versuchung überwunden? In der Kraft des Geistes Gottes. War das dann einfach gar nicht da? Doch, er hat die Versuchung gespürt. Aber in dem Augenblick der Versuchung hat der Geist Gottes Jesus ein Gotteswort wichtig gemacht. So arbeitet der Geist Gottes, dass wir das einmal sehen. Wie hat denn Jesus die Versuchung in Gethsemane überwunden? Er hat doch diesen Leib getragen, den wir auch haben, und hat überwunden. Darum spricht Paulus hier davon, dass wir den Geist Jesu haben, der im Leib Jesu die Versuchungen überwunden hat. Und darum muss es auch in unserem Leben dazu jetzt kommen, dass wir durch den Heiligen Geist uns erneuern. Darf ich es noch genauer erklären? Wir haben Bereiche unseres Lebens, die wir noch nie im Gottesdienst Gott dargebracht haben. Oft sind unsere dunklen Fantasien dazu oder auch unsere geschlechtlichen Bereiche, das Geldliche, die Hochmuts- und Ehrfrage, unsere Empfindlichkeit, da all wo diese Dinge liegen, die haben wir nie unter die Herrschaft des Geistes Gottes gebracht. Die haben wir immer als eigenständige Bereiche angesehen. Und da kann das Fleisch mit seiner Begierlichkeit sich oft so austoben. Und manchmal geben wir noch so viel Raum. Und darum sagt der Paulus hier, dass wir nicht mehr dem Fleisch Raum geben können, mit seiner Begehrlichkeit und meinem alten Ich, sondern dass wir uns jetzt vom Geist Gottes bestimmen lassen, vom Jesusgeist, so wie Jesus gedacht hat, gelebt hat. Darum ist so wichtig, dass Sie den Morgen mit einem Lied beginnen. Darum ist so wichtig, welche Bücher Sie lesen. Ist auch ganz wichtig, welche Sendungen Sie im Fernsehen ansehen und welche Sie nicht ansehen. Sie müssen auch wissen, wo der Geist Gottes aus Ihrem Herzen vertrieben wird. Sie müssen auch wissen, welche Freundschaften Sie nicht weiterbringen. Und wenn Sie meinen, Sie können den Heiligen Geist behalten, Sie können ihn eben nicht behalten, weil er nicht Teil hat an der Sünde. Er flieht ja aus unserem Leben und Herzen. Und das ist so groß, dass dieser Geist Jesu, dieser Heilige Geist, damals gewirkt hat, lebendig. Paulus sagt, er ist Leben und Frieden im Vers 6. Das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Wo ein Mensch umkehrt, sich öffnet für den Heiligen Geist und für das Wirken Jesu, in dem Augenblick wird sein Leben brauchbar. Da geschehen gute Werke, da kommen Triebe hervor, die man gar nicht vorher erwartet hätte. Und das ist das Schöne. Wenn Sie zurückdenken, wie einst nach dem Pfingstfest die erste Christengemeinde voller Leben war, voller Herzlichkeit, Güte zueinander, das waren doch alles von Natur aus ganz schlimme Rabauken, wie wir alle sind. Und das waren Eigenbrötler ohnegleichen. Und der Geist Gottes hat sie verändert und neu gemacht. Wir wollen uns von den alten Bindungen nicht mehr fesseln lassen. Wir wollen nicht mehr nach dem alten Begehren leben und nach dem Eigenwillen. Denn das bedeutet Feindschaft gegen Gott. Das bedeutet Tod. Wir wollen uns treiben lassen vom Heiligen Geist. Haben Sie diesen Heiligen Geist? Noch einmal, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Sie kriegen den Heiligen Geist nicht nur in einer Sondergruppe, sondern bei Jesus kriegen Sie ihn. Wissen Sie das? Jesus gibt ihn. Steht viel in Johannes 16, Johannes 15. Wir haben oft davon gepredigt, es gibt ein gutes Büchlein von Fritz Grünzweig darüber. Sie müssen Bescheid wissen, ich will den Heiligen Geist haben, eine neue Art, die mich von Grund auf verändert. Und ich strecke mich danach aus, dass er in mir wohnt. Und noch ein letztes, der alte Mensch darf das neue Leben nicht mehr bremsen. Doch, das macht uns Kummer. Sie gehen nach Hause nach dieser Predigt und sagen, das habe ich schon so oft gehört und immer wieder wird so, kaum sind wir zu Hause. Dann herrscht bei uns wieder das alte Klima. In meinem Kopf ziehen wieder andere Gedanken ein. So merkwürdig, wie auch die Atmosphäre eines Gottesdienstes uns geistlich verändert. Es ist ja genauso, wenn Sie stille Zeit haben und das Beten an einem Morgen vergessen. Das fehlt uns direkt, dann kann der Geist Gottes nicht mehr wirken. Der alte Adam meldet sich wieder, die alte, unausstehliche Art kann ungestüm wieder hervorbrechen. Darum sagt Paulus es ganz klar, der Geist Jesu ist stärker als der alte Mensch. Und es gibt keine sündige Veranlagung. Ich sage das auch immer wieder in unseren Zeiten, weil so viele junge Menschen beunruhigt werden, ihnen gesagt wird, ja, wenn du homosexuell bist, dann kannst du nicht anders werden. Jede sündige Eigenart kann verändert werden, weil der Geist Gottes lebendig macht. Und das Beispiel, das Paulus erwähnt, das ist, der hat damals den Leichnam Jesu im Grab des Josef von Arimathea lebendig gemacht. Solche Dinge kann der Geist Gottes tun. Der kann Totes zu neuem Leben erwecken. Und wenn ein Mensch in Bindungen lebt, wir dürfen für ihn beten, dass der Geist Gottes ihn befreit. Hier sitzen Ehefrauen, die für ihre Männer sich sorgen. Da sind andere, die leiden unter den Bindungen des Alkohols, einer Geißel des 20. Jahrhunderts. Wir können frei werden, weil der Geist Gottes lebendig macht. Wir brauchen nicht kapitulieren vor dem alten Menschen. Und wo der Streit in den Familien Einzug gehalten hat, wo die bösen Gedanken oft wie eine Flut über unsere ganze Denkwelt einherziehen, er macht lebendig. Der, der Jesus einst von den Toten auferweckt hat, der wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, heißt es im Vers 10 und im Vers 11. Der wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Wir sprechen hier von dem Wunder, dass eine Neugeburt möglich sein muss. Das Wort Wiedergeburt wollen wir gar nicht mehr benutzen, weil das die verrückten Leute, die von der Seelenwanderung immer gebrauchen. Da gibt es allen möglichen Missverständnissen. Eine Neugeburt. Ich muss ein anderer Mensch werden, aus einer anderen Kraft zu leben. Das ist ein Einschnitt, wenn ich sage, aus meinem alten Leben kommt das nicht mehr. Ich will nicht mehr das Alte verbessern. Ich will aus dem Geist Gottes das neue Leben heute darstellen. Ich will dem Heiligen Geist Raum geben. Ich will mich öffnen für das Wirken Jesu in mir. Und er spricht, hier der Paulus spricht so fest und so gewiss und so sieghaft. Nun gibt's nichts Verdammliches mehr. Nun ist auch das schreckliche Hin und Her von Römer 7 vorbei. Diese Kämpfe des angeschlagenen Gewissens. Ich kann ein fröhlicher Christ sein und ich weiß, mein Leben ist nicht vergeblich. Immer wieder möchte ich sagen, das ist für die Alten eine Ermutigung, dass der Geist Gottes Leben wirkt bis in die hohen Jahre hinauf. Dass er jungen Leuten erst die Erfüllung ihres Lebens schenkt und dass er aus unserem sterblichen Leib etwas Großes machen kann, wie auch äußerlich unsere Lebenswege dunkel und verschlungen sein mögen. Auch wenn der Leib noch sterben muss, sagt Paulus, um der Sünde willen, der muss noch sterben. Und das ist ein Reden des Geistes Gottes, an dem sollen Sie es auch merken. Nicht nur am Halleluja singen, merkt man den Heiligen Geist, sondern dass man Ja sagt zum Sterben des alten Menschen. Und immer wieder ist gut, dass über die Kassetten unsere Kranken das mithören. Der Geist Gottes wirkt auch da, wo der äußere Mensch von Mal zu Mal mehr verdirbt und im Alter immer mehr meiner Kraft hingegeben werden muss. So erneuert doch der Heilige Geist mich immer mehr am inwendigen Menschen. Und ich darf diesem Wunder mich öffnen und froh sein, dass das Leben nicht nur von meiner äußeren Kraft abhängig ist. Nicht nur von der Leistung, nach der mich Menschen taxieren. Nicht nur von dem, was mir mein Arbeitsplatz gibt oder die, die keinen haben. Davon hängt mein Wert nicht ab, sondern das wird entscheidend sein, was der Geist Gottes in mir wirkt, der heute tätig und kräftig sein will. Er sucht bei Ihnen noch viel mehr Raum und er will überfließend in ihnen wirken. Amen. Dann singen wir noch einmal zwei Verse von diesem Lied, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens, 425, die Verse 4 und 5.
Thank you.
wollen beten. Treuer Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du jetzt so konkret hineinredest in die große Unruhe unseres Herzens. Wir wollen das ja oft nicht wahrhaben, wie wir mit all unserem guten Willen und unseren gut gemeinten Absichten vor dir gescheitert sind. Und doch ist das so befreiend, wenn wir nichts mehr vorspielen müssen, sondern wenn wir einfach deine Vergebung annehmen und wissen, wir dürfen dir gehören und du willst durch deinen Heiligen Geist Raum machen in jedem von uns. Reinige uns durch und durch und nimm alles weg und dann durchwirke mit deinem Geist unser ganzes Wesen und unser Leben mit allen Bereichen, dass wir auch durch deinen Geist unser leibliches Leben besser verstehen, auch die Gefährdungen erkennen, unter denen wir leiden und unter denen oft unser geistliches Leben zu Schaden kommt. Hilf uns, dass wir brauchbar werden zum Dienst und dass auch bei uns dieses neue Leben sichtbar wird, in den Bezügen, in denen wir leben, da, wo wir mit anderen Menschen zusammen sind, dass wir reich sind an vielen guten Werken. Und wir möchten dir auch danken, dass wir dazugehören dürfen als Glieder zu deinem großen Leib, zu den vielen Gliedern in der Welt. Du weißt, wo heute deine Gemeinde leidet und in großer Not ist. Zeige uns, wie wir mithelfen können, in dieser Welt zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre zu leben. Wir wollen dich auch bitten für unser Ferienwaldheim, das am Montag beginnt. Gib du den Mitarbeitern Geduld und Kraft für die vielen Aufgaben. Aber vor allem wirke du auch durch deinen Geist, dass es eine schöne und harmonische Zeit wird und dass auch besonders schwierige Kinder hineingenommen werden und deine Liebe erfahren und sich dir öffnen. Wir wollen dir auch jetzt alle die bringen, die nicht unter uns sein können, weil sie krank sind. Sei du ihnen nahe und besuche sie und grüße sie. Und auch die Urlauber, wir bitten dich, geh du ihnen nach, dass sie Zeit und Stille finden in aller Hektik des Urlaubs. Und dich nicht vergessen in den gefüllten Tagen, sondern Ruhe finden in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Ich möchte nur ein paar Abkündigungen noch sagen. Also, das ist schon eine Kuriosität, dass wir hier im Gemeindehaus drüben ein Ferienwaldheim betreiben. Bäume haben wir nicht so arg viel, aber da oben dann und unseren Gemeindegarten. Wir sind so froh, dass die Mitarbeiter das machen können. Auch in der Küche ist das in den heißen Tagen immer eine Leistung. Wie viele Kinder sind es jetzt, Fritz? Großartig. Wir denken dran, auch in der Fürbitte über die nächsten 3 Wochen, dass Gott diese Zeit besonders segnet. Wir haben dann in den Ferien trotzdem Bibelabende. Wir finden das immer schade, wenn eine Gemeinde in der Urlaubszeit einfach alle Wortverkündigung wegtut. Wir haben hier unten unter der Empore, machen wir einen großen Kreis und machen einen Bibelgesprächsabend. Dienstagabend, da laden wir alle ein, wenn gerade ihre häusliche Bibelstunde auch pausieren sollte. Mittwochabend, der Jugendbibelkreis findet auch weiter statt. Da liegen noch die grünen Notizenzettel, das gilt den Gästen noch, dass sie sich informieren, was alles bei uns läuft. Hat jemand von Ihnen einen einfachen spanischen Sprachenkurs, so mit Schallplatte oder Kassette, den er leihen könnte für 14 Tage, da wäre ich dankbar für einen Hinweis. Spanisch, nicht Portugiesisch. Dann ist das Berichtsbuch von der Hofacker-Konferenz erschienen. Wer es noch haben will, drüben am Büchertisch zum Preis von 5 Mark. Das Porto fällt ja weg da drüben. Da liegen auch noch die Bücher, die damals ausgegangen waren von Kurt Hennig. Gott ist nicht liberal. Diese Fragen zur Klärung, heute diese Begriffe Frieden, Gewissen, Toleranz, Brüderlichkeit von der Bibel her, das ist ein gutes Büchlein um 2,80 Mark. Unser Opfer, ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir junge Leute unterstützen, die in die Mission gehen, bei ihrer Ausbildung. Das ist ein Problem. Oft sind das Leute schon im fortgeschrittenen Alter. Letzten Sonntag haben wir den Jan den Hartog gesehen, der gerade ein Praktikum im Evangeliumsrundfunk macht und noch ein zweites Jahr Ausbildung in Wiedenest in der Bibelschule absolviert. Er hat eine Frau und ein Kind, da brauchen sie eine Wohnung und die Lehrkosten in der Bibelschule, die wollen wir finanzieren. Und für Frau Brinkmann, die ja in London ist an der Ausbildungsstätte, die jetzt gerade in den Ferien uns gebeten hat, noch einen Englischsprachkurs machen zu dürfen, damit sie in Japan dann Sprachkurse in Englisch machen kann. Man kriegt zu den Japanern, sie will ja nach Japan gehen mit ihrem Bräutigam, wenn sie dann verheiratet sind im nächsten Jahr. In Japan kommt man an die Japaner am besten ran über Sprachkurse. Da suchen sie die Ausländer und dann gibt es viele Möglichkeiten, auch das Evangelium zu bezeugen. Und für die Aufwendungen möchte ich Sie um das Opfer bitten, heute auch, dass Sie in der Fürbitte an diese beiden denken, dass Gott diese Ausbildungszeit besonders reich segne und dann auch, dass der Dienst dieser jungen Leute wirklich dazu dient, das Reich Gottes auszubreiten. Es sind noch so viele Aufgaben der Weltmission zu tun. Und wenn man sich vorstellt, die Engländer senden 5-mal mehr Missionare aus als wir Deutschen und die Amerikaner in den USA allein 30-mal mehr als wir Deutschen. Es ist eine große Schande, wie wenig wir tun für die Weltmission. Aus unserer Gemeinde kommen viele große Opfergaben. Es ist mein Gebet, dass Gott noch viele Menschen ruft. Denn noch wichtiger als das Geld sind Menschen, die hinausgehen. Und wenn wir da welche hinaussenden können, das ist ein großer Dienst. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.